Das politische Tagesinfo
von Radio Dreieckland aus Freiburg.
Ja, hallo, ich begrüße euch zum Tagesinfo vom 19. April 1990. Es ist mal wieder Donnerstag. Ihr könnt uns im Studio anrufen. Wenn ihr euch die Telefonnummer jetzt nicht merken könnt, dann denken wir daran, dass wir sie in der Mitte der Sendung nochmal durchgeben. Sie ist hier in Freiburg 0761 die Vorwahl und dann 31028. Unsere Themen heute sind zwei Kurzmeldungen. Einmal zu einer Kundgebung, die wegen dem Hungerstreik in Spanien in Madrid stattgefunden hat. Und eine zweite Kurzmeldung zum 20. April, dem Geburtstag Hitlers. Dann haben wir heute vier Schwerpunktthemen. Wobei das erste sich dreht um
Hausbesetzung in Stuttgart.
Das zweite, geplante Zwischenlagerung von Atommüll in Gorleben. Ein Gericht hat entschieden, dass sie gemacht werden kann. Wir berichten über die Entscheidung und den Widerstand dagegen.
Als drittes geht es um die Rücksiedlungen von salvadorianischen Flüchtlingen aus dem Nachbarland Honduras.
Auch das vierte Thema ist ein bisschen abseits von Freiburg. Da geht es um die Privatisierung von staatlichen und öffentlichen anderen öffentlichen Einrichtungen und der Widerstand dagegen, der Widerstand der Studentinnen und anderer in Italien. Am Schluss dann noch Veranstaltungshinweise und anderes.
Ja, und so gegen 18.30 Uhr haben wir da noch einen Bericht zum Prozess gegen das Angehörigen-Info.
Heute erreichte uns eine Meldung über eine Kundgebung, die vor dem spanischen Justizministerium abgehalten wurde. Leider wissen wir noch nichts über den Verlauf der Kundgebung, außer dass sie stattgefunden hat. Deswegen können wir auch nur was zu dem Kundgebungsbeitrag sagen. Die Teilnehmerinnen waren Menschen aus der BRD, die mittels der Aktion ihre Solidarität mit dem Hungerstreik der spanischen politischen Gefangenen zum Ausdruck gebracht haben. Es war eine Kundgebung, um gegen die harte Haltung der Regierung und speziell des Justizministers zu demonstrieren. Justizminister Mugica ist direkt für die Haftbedingungen in Spanien verantwortlich. Auf den Transparenten stand Solidarität mit dem Hungerstreik, Zusammenlegung jetzt, westeuropaweit. Für die Wiederzusammenlegung der Gefangenen aus Grapo und PCER und der revolutionären baskischen Gefangenen. Die Initiative versteht sich als Teil der Solidaritätsbewegung in der BRD, die im Beitrag als stark bezeichnet wird. Nicht nur innerhalb der Kneste, sondern in Initiativen von Grußadressen und Protestresolutionen an spanische Konsultate bis hin zu militanten Aktionen. Eine Stärke der Solidaritätsbewegung, die aber durchaus einiges zu wünschen übrig lässt. Morgen ist der 20. April, das Datum, an dem viele Rechte an den Faschisten für gewöhnlich den Geburtstag von Adolf Hitler feiern. Auch dieses Jahr ist damit zu rechnen, dass sie sich vorbereitet oder unvorbereitet Ziele aussuchen, die sie bedrohen oder auch angreifen. Dass ihre Hetzparolen auftauchen, dies ist auch schon geschehen. In der Stadt wurden mit Schablone ausländerfeindliche Parolen gesprüht. Ein Tag also, an dem ein höheres Maß an Aufmerksamkeit geboten ist. In letzter Zeit häufen sich auch Fälle von Bedrohungen und Übergriffen durch die Faschisten. Am 20. April, also morgen, wird das Radio erreichbar sein für alle, die etwas von den Aktivitäten der Faschisten erfahren, die etwas mitbekommen oder selber bedroht sind. Das Radio ist also besetzt, ihr könnt hier anrufen, wenn ihr etwas wisst. Die Telefonnummer ist 31028 in Freiburg.
Und genau diese Nummer ist auch heute während des Infos erreichbar. Wenn ihr also Anregungen zur Sendung habt, Kritik äußern wollt, Übersendung oder auch uns einfach so zukommen lassen wollt, wie immer das HörerInnen-Telefon hier im Studio in Freiburg unter 0761 die 31 028.
Am Donnerstag vor einer Woche wurden in Stuttgart-Hesslach in der Böblinger Straße zwei Wohnungen besetzt. Dass die Besetzung schon eine Woche währt, ist für Baden-Württemberg zurzeit eine Seltenheit. Spezielle Hintergründe dafür sind: Die Wohnungsnot in Stuttgart übertrifft selbst noch Freiburger Verhältnisse. Sogar Leute mit viel Geld finden nichts mehr zum Wohnen. Hunderte von Millionen städtische und private D-Mark fließen in eine Stadtentwicklung, die ein Kongresszentrum, Kulturmeile, Hotels und Bürohochhäuser hochzieht und dadurch Wohnraum zerstört oder verteuert. Die Industriellenfamilie Biel, Besitzerin auch mehrerer Häuser und auch des betroffenen Hauses, fürchtet um ihr gepflegtes soziales Image. Im betroffenen Stadtviertel Hesslach sind für die Besetzerinnen offene Sympathie für ihre Aktion spürbar. Der Stuttgarter Oberbürgermeister Rommel muss auch in seiner Funktion als Präsident des Städtetags die Wohnungsnot in der BRD thematisieren. Vor diesem Hintergrund entwickeln sich die Initiativen der Besetzerinnen in zwei Richtungen. Erstens nutzen sie die gegenwärtige Öffentlichkeit, um die profit- und prestigeorientierte Stadtentwicklung zu thematisieren. Zweitens fordern sie Verhandlungen mit der Hausbesitzerin der Familie Biel, um nun endgültig in die Wohnungen einziehen zu können. Über den aktuellen Stand ein Interview von heute Nachmittag.
Also wir haben versucht, mit den Bills in Verhandlungen zu treten, erstmal direkt angerufen, damit sie nicht darauf reagieren. Ein paar Mal immer wieder eingehängt. Da haben wir dann draufhin versucht, einen Vermittler einzuschalten, also in der Hoffnung, dass man so rüber mal ins Gespräch kommen kann. Der hat mit denen auch gesprochen, aber die lehnen es weiterhin mit uns ab. Also ab mit uns zu reden, so. Es gab dann am Dienstag ein Gespräch von der ganzen Erbengemeinschaft. Das ist ein ziemlich verzwicktes Ding, weil die sind über die halbe BRD verteilt, wo ein Zweig wohl auch aus Lindau kommt. Und was da jetzt genau rauskam, das ist uns nicht bekannt. Es gab einen Artikel, jetzt heute in der Zeitung, wo drin steht, dass einzelne der Erbengemeinschaft Räumungsanträge gestellt hätten. Und unter anderem auch von Erpressung, Nötigung und allem möglichen anderen reden. Und sie sind auch, es gibt wohl vom Amt für öffentlichen Ordnung, gab es wohl das Kommentar, dass die nur einen Räumungsantrag nur annehmen, wenn die Biels einen Mietvertrag für die Wohnung vorlegen. Und dass bis jetzt noch kein formeller Räumungsantrag eingegangen sei.
Ah ja. Kannst du was von eurer Seite sagen, und zwar was an Unterstützung da war?
Also die Leute im Viertel, das reagieren total gut, einfach weil sie selber von der ganzen Umstrukturierung hier betroffen sind. Und stehen ja total viele Häuser und Wohnungen leer. Und einfach Hesslach ist ein Viertel, wo jetzt verkehrsberuhigt worden ist, wo die Spekulationen total hochgeht. Also wo die Leute vertrieben werden sollen, um Platz zu machen für Luxuswohnungen. Oder ein Zimmer-Apartment, da wurde ein riesen Industriegebiet, eine Industrieanlage, wurde verkauft und da sollen jetzt Geschäfte und Büros rein und da könnten wir 200 Wohnungen reinbauen. Also so Sachen sind ja total am Laufen und von daher haben die Leute natürlich auch ziemlich einen Preis oder so. Und die meisten von den Leuten stehen voll hinter uns, kommen auch in das Infocafé und schwätzen mit einem, erzählen, wo da und da noch was leer steht und sind eigentlich total solidarisch. Es gab also nur ganz wenig negative Reaktionen.
Also von dem her schon eine Perspektive da in der Böblinger Straße noch bleiben zu können.
Ja, also wenn es nach den Leuten hier im Viertel ging, auf jeden Fall.
Ja, setzt sich das in einen politischen Druck um, also dass weitere Kundgebungen geplant sind oder dass sonst wie öffentlichkeitswirksame Aktionen laufen?
Ja, am Montag war halt ein Spaziergang zu der Vermieterin mit 200 Leuten, wo dann ein Brief, eine Soli-Erklärung abgeben wird von Jusos. Also auch mit der Aufforderung, uns Mietverträge zu geben. Es gibt mittlerweile Erklärungen von Grünen, vom Kreisvorstand, dass sie auch die auffordern, Mietverträge rauszurücken. Und halt so, also viele Leute aus dem Viertel sind einfach da, reden mit einem oder so. Und ja, was sich davon praktisch umsetzt, das ist natürlich schwer zu greifen. Die Leute finden es halt erstmal gut. Aber dann einen Schritt zu machen, wieder auf eine Demo zu kommen oder so, das ist nun mal was anderes.
Ja, ist ja auch recht wenig gelaufen in Stuttgart zu, ja, in Sachen Hausbesetzung oder Mietkampf.
Ja, also hier in Heslach gibt es schon länger eine Bürgerinitiative, die sich darum kümmert. Dann gab es da verschiedene Sachen wie Spekulantenspaziergang oder so, wo die Leute im Viertel auch total gut fanden eigentlich, also aus dem raus, was ich vorher gesagt habe, aber sich trotzdem nicht dran beteiligt haben, sondern einfach ihr solidarisches Verhältnis haben, aber dann eben auch nicht mit auf die Straße gehen.
Eine bislang erfolgreiche Besetzung, die aus der dortigen Stadtteilarbeit rausgekommen ist, war das. Dazu noch ein Zitat aus dem Besetzerinnenflugblatt. Die Besetzung ist für uns auch eine Initiative, um die Zerstörung im Stadtteil zu verhindern. Wichtig sind ebenso Informationen über andere Häuser und Wohnungen. Jede Hausversammlung, jede Mietminderung, jede Besetzung, jedes gemeinsame Vorgehen gegen Stadtplaner, Spekulanten und Hausbesitzerinnen ist ein Schritt, um ihren Plänen Grenzen zu setzen, um die Ohnmacht zu durchbrechen und unser Recht auf Wohnen durchzusetzen.
Gorleben hat es am Osterwochenende wieder harte Auseinandersetzungen um das Atomlager gegeben. Im Anschluss an einen Ostermarsch unter dem Motto Eiertanz in Gorleben besetzten am Abend etwa 150 bis 200 Menschen die Zufahrten zu der im Bau befindlichen Pilotkonditionierungsanlage und dem Castor-Zwischenlager. Wir sprachen mit Wolfgang Ehmke, einem Mitglied der BI Lüchow-Dannenberg.
Wir waren ungefähr 1000 Leute gestern im Gelände. Auch über Nacht waren es immer noch 150, 200 Leute, die trotz bitterer Kälte, Graupelschauer, Nachtfrost ausgeharrt haben. Wir haben abends um 9 die Blockade aufgebaut vor den Zufahrten und sind heute Morgen ab 6 Uhr früh sehr rüde angefasst worden von der Polizei. Es gab mehrere Räumungsaktionen gegen uns. Und gegen 10 Uhr hatte die Polizei die Zufahrten freigekämpft, unter anderem durch sehr harten Knüppeleinsatz. Wir haben uns danach zurückgezogen aus dem Gelände und sind noch mit einem Autokonvoi nach Lüchow gefahren. Es gab mehrere Verhaftete und wir haben natürlich darauf gewartet, dass die Leute wieder freigegeben wurden, um dann geschlossen diese Aktionen zu beenden.
Die Besetzung erhielt im Nachhinein ungeahnte Brisanz, als nämlich die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Lüneburg bekannt wurde, nach der ein Antrag auf Einlagerungsstopp für das Gorlebener Castor-Lager am grünen Donnerstag zurückgewiesen wurde. Damit ist die Einlagerungsgenehmigung für das Lager sofort vollziehbar und hochradioaktiver Schrott kann nach Gorleben transportiert werden. Dabei können in der Halle des Zwischenlagers 1500 Tonnen Schwermetalle verwahrt werden. Das sind 300 Castor-Behälter, also Transportbehälter für hochradioaktive Brennelemente. In Lüchow-Dannenberg ist der Widerstand gegen das Lager ungebrochen. Aber das Problem ist...
Das Problem bei uns ist, dass wir hier zwar in Lüchow-Dannenberg seit 13 Jahren es immer wieder schaffen, unsere eigenen Zusammenhänge zu mobilisieren gegen die verschiedenen Atomanlagen, die es hier gibt, weil es immer wieder Daten gibt, wie Baubeginn, Transporte von Fässern, Atommüllfässern und so weiter. Aber wir müssen uns ja auch immer wieder rückversichern, ob es bundesweit Unterstützung gibt.
Im Augenblick ist die Lage denkbar schlecht, denn in diesem Frühjahr folgt damit nach dem Baubeginn für die Pilotkonditionierungsanlage der Genehmigung für die Endlagerung von Atommüll in Gorleben mit der Gerichtsentscheidung zur Zwischenlagerung der Castor-Behälter ein weiterer Rückschlag. Es gibt also keinen Grund, den Widerstand gegen die Atomanlagen zu beenden. Noch einmal Wolfgang Ehmke von der BI.
Das Problem ist, wie ich das vorhin schon gesagt habe, dass die Anti-Atom-Bewegung nach dem Aus von Wackersdorf einen Knick gekriegt hat. Das merken wir bei den bundesweiten Treffen. Und dass wir uns ein bisschen so fragen, wie wir das auffangen können. Wir können natürlich viel aus eigener Kraft leisten, aber im Grunde stellen wir uns ja vor, dass es mehr wird als eine einmalige Aktion, wo wir es schaffen, vielleicht so einen Transport stundenlang aufzuhalten. Wir möchten doch gern, dass das Thema Atomtransporte in der breiten Öffentlichkeit diskutiert wird und dass deutlich wird, dass das auch ein Element der Gefährdung ist, was sehr viele Leute berührt. Dass es nicht nur Leute sind an Standorten von Atomanlagen, die davon tangiert werden, sondern dass das wie ein Netz sich über die ganze Republik legt.
Damit ist auch wieder einmal das Thema angesprochen, das uns auch ganz unmittelbar betrifft. Denn Atomtransporte, bei dem hochradioaktives Material quer durch die Republik gekarrt wird, führen auch direkt an Freiburg vorbei.
Wir sind Kinder, die zurückkehren wollen in ihr Land, um gemeinsam zu arbeiten und glücklich zu leben. Wir leben schon 9 Jahre an diesem Ort. Wir sind Flüchtlinge in Honduras und wollen zurück. Um die Bedingungen zu schaffen, werden wir ununterbrochen kämpfen, um in Morazán wieder anzubauen. Wir alle wollen zurückkehren an unseren Geburtsort. Ein Kinderlied aus dem Flüchtlingslager Colomoncagua in Honduras. Das Ziel, das die Kinder besingen, haben sie mittlerweile erreicht. Sie sind zurück in ihre Heimat. Am 18. November des vorigen Jahres fand die erste selbstbestimmte Repatriierung, damit ist Rücksiedlung gemeint, der salvadorianischen Flüchtlinge aus dem Flüchtlingslager Colomoncagua in ihre Heimat Mianguera im Departement Morazan im Norden El Salvadors statt. Wir haben schon kurz darüber berichtet. Dieser folgte am 9. Dezember die zweite gegen den Willen der salvadorianischen Regierung und ohne jegliche Unterstützung des UN-Flüchtlingskommissariats UNHCR. Die Flüchtlinge setzten neue Verhandlungen mit der salvadorianischen Regierung durch, in denen sie ihre Forderungen nach Rückkehr in Gemeinschaft mit ihrem gesamten von ihnen entwickelten sozialen und ökonomischen Modell geltend machten. Im Januar 1990 war es dann soweit. Die dritte Repatriierung war die erste, der die Regierung zustimmen musste. So stark war der Druck durch die Eigeninitiative der Menschen geworden. Es war ein langer Weg bis dorthin. 1987 vereinbarten die Präsidenten der zentralamerikanischen Staaten im Abkommen von Esquipulas, dass es allen Flüchtlingen ermöglicht werden sollte, in ihre Heimatländer zurückzukehren. Seit über 10 Jahren führt die salvadorianische Regierung Krieg gegen die Zivilbevölkerung im eigenen Land. Als Folge von den Massakern und Bombardierungen leben heute mehr als 1,5 Millionen Salvadoreñas und Salvadoreños als Kriegsvertriebene im Land selbst oder als Flüchtlinge über den amerikanischen Kontinent verstreut. Anfang der 80er Jahre flohen aus den Nordprovinzen El Salvadors mehr als 20.000 Menschen über die Grenze nach Honduras. Es sollte sich herausstellen, dass die Vereinbarung von Esquipulas noch lange kein Freibrief für die Flüchtlinge war, zurückzukehren. Aber zurück zum Lager. Wie muss Mensch sich das vorstellen, ein Flüchtlingslager in Honduras? Ich hatte die Gelegenheit, ein Interview mit Christoph zu führen, der im Lager und später bei der Repatriierung dabei war.
In diesem Lager der salvadorianischen Flüchtlinge in Colomoncagua haben 8.500 Menschen gelebt auf engstem Raum. Also so ein Teillager, in dem jeweils so 500 bis 700 Menschen gelebt haben. Das waren vielleicht so 100 Quadratmeter, 150 Quadratmeter. Die hatten da so Baracken aus Holz, haben da zum Teil so 10, 15 in einem Raum gewohnt. Die Betten haben sie dann halt morgens abgebaut, die wurden so an die Wand gestellt zum Beispiel. Also da war kaum Platz, dass sie da überhaupt alle hinlegen konnten. Es gab mehrere Teillager, die wiederum getrennt waren. Zu Beginn, also Anfang der 80er Jahre, als das Lager entstand, beziehungsweise als die Flüchtlinge dort zusammengepfercht wurden, war das so, dass auch die einzelnen Teillager voneinander isoliert waren. Es gab Patrouillen des hondurenischen Militärs im Lager. Und wenn jemand zum Beispiel in einem anderen Teillager Verwandte oder Freunde besuchen wollte, musste er jeweils eine Genehmigung holen von den hondurenischen Militärs. Die Flüchtlinge haben aber ziemlich früh schon dagegen Widerstand entwickelt und haben dann auch mit der Zeit durchgesetzt, dass sie sich zumindest innerhalb des Lagers frei bewegen konnten, dass es auch das hondurenische Militär dort keine Patrouillen mehr durchgeführt hat. Das heißt, da gab es dann Demonstrationen, die haben zum Teil Patrouillen eingekreist, haben die auch eingeschüchtert, indem sie halt einen Stein oder einen Knüppel in der Hand hatten, ja, und haben die dann zum Teil aus dem Lager dann vertrieben. Da gab es öfters Militäroperationen vom hondurenischen Militär, bis zu 150 Soldaten der Territorialtruppen, die dort einfach durch das Lager durchgegangen sind. Es kam in all den Jahren auch immer wieder zu willkürlichen Verhaftungen, dass Leute verschwunden sind, auch mehrmals zu Massakern, wo dann Leute erschossen wurden.
Am 12. Dezember 1981 waren in dem kleinen Ort Mosote in der Provinz Morazan 1100 Menschen von dem Bataillon Atlacatl, bei uns auch bekannt unter der Bezeichnung Todesschwadron, umgebracht worden. Doch trotz der Massaker von damals und heute, trotz der Bombardierungen, wollen die Menschen zurückkehren. Was war ihre Entwicklung von der Vertreibung bis zu ihrer freiwilligen, jetzt selbstbestimmten Rückkehr? Sie flohen vor den Bombardements der Armee und kehren zurück in ein Land, in dem immer noch Krieg herrscht. Was hat sich in der Zwischenzeit für Sie verändert?
Ja, es gab eigentlich in all den Jahren, in denen die Flüchtlinge da in dem Lager sich befanden, immer wieder Druck auf die Flüchtlinge, dass sie zurückkehren sollten, von Seiten des Flüchtlingshochkommissariats, als auch von der honduranischen Regierung und Militärs. Dem haben sie sich immer widersetzt, weil sie gesagt haben, dass es für sie keine Bedingungen gibt in ihrem Heimatland, dort leben zu können, ja, als Gemeinschaft. Weil halt in El Salvador seit 10 Jahren Krieg ist. Es ging dann so weit, dass es auch mehrmals Versuche gab, sie aus dem Lager in ein anderes Gebiet in Honduras zu verlegen, in Norden, an die Atlantikküste. Das war ein Versuch 1985, der maßgeblich auch durch die US-Botschaft in Honduras geleitet wurde, mit dem Ziel, die Flüchtlinge dort von der salvadorianischen Grenze wegzubekommen. Das Lager liegt halt ziemlich im Süden von Honduras, nahe der Grenze zu El Salvador. In der Zeit gab es massiven Druck auf die Flüchtlingsgemeinschaft. Der Hintergrund war, dass die USA in diesem Gebiet eine Militärbasis aufbauen wollte, wie in vielen anderen Regionen Honduras, um halt ihre Präsenz nahe der Grenze zu El Salvador verstärken zu können und dort von dort auch Operationen gegen die Befreiungsbewegung FMLN leiten zu können, die halt gerade in der Grenzregion, den Norden von Morazán, ziemlich stark kontrolliert. Gegipfelt hat das Ganze in dem Kongress Sirefka, Mai 1989, wo die Flüchtlinge, also bezugnehmend auch auf Esquipulas, dazu aufgefordert wurden, sich einer der drei Alternativvorschläge zu unterwerfen, die ihnen unterbreitet wurden. Der erste war, in ihr Heimatland zurückzukehren. Der zweite, sich in das Land, in dem sie im Exil sich befanden, zu integrieren, was das hondurenische Militär und die hondurenische Regierung nicht wollten. Oder in ein drittes Land zu gehen, zum Beispiel Nicaragua oder so. Die Flüchtlinge haben darauf schon während der Kongress lief eine Petition eingebracht, wo sie für sich gefordert haben, dass sie zurückkehren wollen. Das kam eigentlich sehr überraschend, nachdem sie sich jahrelang dagegen gewehrt haben, dass sie dazu bereit sind und es für sie die einzige Möglichkeit ist von den drei Alternativvorschlägen. Die Rückkehr als Gemeinschaft in ihre Heimat, und dazu wollten sie die volle Unterstützung sowohl des Flüchtlingskommissariats als auch der salvadorianischen Regierung. Es kam dann im Laufe des Jahres, ab Mai bis September, mühsam zu Verhandlungen. Die Regierung hat mehrmals Delegationen entsandt, die dann aber nicht entscheidungsbefugt waren, was zum Teil zu Schwierigkeiten geführt hat. Die Flüchtlinge haben aber dann ziemlich starken Druck entwickelt und haben dann schließlich eine Vereinbarung getroffen mit der Regierung, dass diese Rücksiedlung als Gemeinschaft laufen kann, in den Norden von Morazán nach Merengera, in ihre Heimat. Wichtig nur, um zu verstehen, weshalb die Flüchtlinge zurückkehren wollten, war auch, dass es für sie quasi in Honduras keine Perspektive mehr gab. Sie waren zu dem Zeitpunkt bereits 9 Jahre in dem Lager. Nach dem Regierungsantritt von ARENA, der rechtsextremen Partei ARENA, die in El Salvador an die Macht gekommen war, im März 89, war klar, dass sie dort nur unter Umständen für Jahre bleiben würden in diesem Lager, das so auch einen Gefängnischarakter hat. Und indem sie sich immer stärker auch engagiert und organisiert haben, als Gemeinschaft in diesem Lager sich organisiert haben, haben sie sich es auch immer mehr zugetraut, auch in der Kriegssituation in El Salvador überleben zu können und dort ihre Gemeinden wieder aufbauen zu können. Und im Mai haben sie dann den Beschluss gefasst, dass es soweit ist, dass sie soweit organisiert sind, dass sie sich das zutrauen, und haben sie dann halt darum bemüht, das Einverständnis der salvadorianischen Regierung zu bekommen.
Por un futuro de paz y esperanza,
retornaremos en comunidad. Hermanos solidarios, ¿por qué nos dice esta humilde canción? Para que todo el mundo se dé cuenta, ¿por qué dejamos nuestra patria El Salvador? 1980 fue por cierto. Comenzó la represión, quemando casa y destruyendo los sembrados y masacrando a muchos de la población, el alto mando militar y el gobierno. población, asesinando hasta miembros de la iglesia por denunciar la injusticia y la opresión.
¿Por qué somos refugiados? Warum wir Flüchtlinge sind? Ein Lied einer Gruppe von Musikern und Musikerinnen aus dem Flüchtlingslager. Das Leben dort ist Überlebenskampf, ist aber auch das Bemühen darum, einen Ausdruck dessen zu schaffen, was ihr Alltag ist, wie mit diesem Lied. Es ist eines von einer ganzen Kassette, die die Musiker und Musikerinnen produziert haben. Aber wie hat der Alltag im Lager ausgesehen?
Ja, um diese Entwicklung der Flüchtlinge genau zu verstehen, die haben ja einen unheimlichen Sprung gemacht in den 9 Jahren. Die sind dorthin gekommen als Bauern, die verstreut im Norden von Morazan gelebt haben, die da halt ihre Grundnahrungsmittel Mais, Bohnen, Reis angebaut haben und halt alle Selbstversorger waren. Die Leute haben da ziemlich isoliert gelebt, sind dann halt von ihren Höfen geflohen vor dem Massaker nach El Salvador, nach Honduras in dieses Flüchtlingslager. Dort waren sie natürlich auf engstem Rahmen zusammengepfercht und gab es eine ganz andere Notwendigkeit, sich zu organisieren. Wenn dann Hilfsgüterlieferungen ins Lager kamen, haben sie eigene Lagerhäuser gehabt, in denen sie die Sachen halt eingelagert haben, sie auch gemeinsam verteilt haben. Das gleiche haben sie gemacht mit Lebensmitteln, die ihnen vom UNHCR, von dem Flüchtlingskommissariat, zugeteilt wurden. Die Versorgung im Lager für die Flüchtlinge war zum Teil sehr schlecht. Sie haben also oft ziemlich einen Mangel gehabt an Lebensmitteln. Und wenn sie Lebensmittel hatten, dann zum Teil eben nur Bohnen, Reis, Tortillas, also Mais, aus denen sie die Tortillas hergestellt haben. Das heißt, nur Grundnahrungsmittel, sodass es halt ziemlich oft auch zu Mangelerscheinungen kam. Die Flüchtlinge haben dann halt damit reagiert, dass sie selbst Gemüsegärten da angelegt haben in den Flüchtlingslager. Sie haben eigene Stallungen aufgebaut. Sie hatten also dann am Ende hatten sie 8.000, 9.000 Hühner in Stallungen, jede Menge Ziegen, Ziegenherde, Schafe, Kühe. Dazu haben sie von internationalen Hilfsorganisationen und dem UNHCR Futtermittel zur Verfügung gestellt bekommen. Damit haben sie halt ein Stück weit so ihre Ernährungssituation auch verbessert. Sie haben dann eigene Ernährungszentren aufgebaut, in dem die Leute versorgt wurden, vor allen Dingen alte Leute und Kinder, die unterernährt bzw. fehlernährt waren. Das waren Ende letztes Jahres immerhin noch 700 Leute der 8.500, die da gelebt haben, die da in die verschiedenen Ernährungszentren gegangen sind. Die gab es jeweils in jedem Teillager. Es gab schon 1983, 84 die ersten Werkstätten. Es waren zunächst Werkstätten, in denen sie selber Kleider produzieren konnten. Nach und nach kam dann eine Schuhwerkstatt dazu, haben sie ziemlich gute Schuhe selber produziert. Dann eine Schreinerei, eine Korbwerkstatt, die haben dann selber Möbel hergestellt, Tonwaren, Blechtöpfe, Eimer. All diese Sachen, die sie eigentlich dringend gebraucht haben, die halt in das Flüchtlingslager zum Teil einfach nicht reinkamen, ja, weil die Versorgung so schlecht war. Sie selbst konnten ja da nicht raus, um das Lager war ein Militärsperring. Ständig waren 120 Soldaten da, die da halt ringsrum um das Lager patrouilliert haben, das bewacht haben. Es war eigentlich auf jeden Fall ein ganz großer Anteil ihrer eigenen Initiative.
Die letzte Frage für heute betrifft die Unterstützung von außen. Sind die Flüchtlinge unterstützt, dort wo es notwendig wäre, auch ausgebildet worden? Welche Hilfe kam von Organisationen und Einzelpersonen aus dem Ausland?
Initiative, die sie entwickelt haben dort. Es gab natürlich von Beginn an verschiedene internationale Hilfsorganisationen, die da gearbeitet haben. Es gab auch immer wieder internationale, die da hingegangen sind, dort den Leuten was gezeigt haben. Es war jedoch immer so, dass sie selbst die Gemeinschaft ausgebildet haben. Das heißt, es gab unter den Flüchtlingen wiederum Leute, die sich das zeigen ließen von den Leuten der internationalen Hilfsorganisationen. Ja. Ja, diese Entwicklung der Flüchtlinge hängt eigentlich ziemlich stark auch mit ihrer eigenen Initiative zusammen, dass sie halt immer aus der unmittelbaren Notwendigkeit heraus, aus der Not, die sie da erfahren haben in dem Lager, ein Bedürfnis haben, entwickelt haben, sich weiterzubilden, bestimmte Sachen zu lernen, um halt selbst Sachen herstellen zu können, um ihre Versorgungssituation halt zu verbessern. Es gab dann von Beginn an auch schon Leute von internationalen Hilfsorganisationen, die dort waren, von denen sie viele Sachen gelernt haben, den Umgang mit Maschinen, wie man Sachen verteilt, wie man Sachen auch organisiert, plant. Das lief aber immer so, dass es niemals eine direkte Ausbildung durch internationale Hilfsorganisationen der Gemeinschaft kam, sondern dass es immer Leute aus der Flüchtlingsgemeinschaft gab, die von den internationalen Hilfsorganisationen bestimmte Techniken, bestimmtes Wissen weitervermittelt bekommen haben, und die Flüchtlinge selbst haben das dann wiederum an der Gemeinschaft beigebracht.
Soweit der erste Teil von unserem Bericht über die Rücksiedlung der Flüchtlinge aus Kolomongkagua. Nächsten Donnerstag geht es dann noch um die Organisierung der Menschen in Komitees, ihre kollektiven Strukturen im Lager, die sie in El Salvador nach der Rücksiedlung beibehalten wollen, die Situation der Frauen im Lager und dann um die Repatriierung selber, ihren Ablauf und den Versuch einer Einschätzung.
Ja, ihr hört immer noch das Donnerstagesinfo von Radio Dreieckland aus Freiburg. Jetzt geht es um ein Medium, das die BRD-Behörden mundtot machen wollen, indem sie die Redakteure kriminalisieren. Es handelt sich diesmal nicht um Radio Dreieckland, sondern es geht um das Angehörigeninfo, eine Zeitung, die authentische Berichte über die kämpfenden Gefangenen hier und international publiziert. Im Angehörigeninfo erscheinen Berichte von Gefangenen selbst, von Solidaritätsaktionen und Gruppen außerhalb der Gefängnisse und Knäste über die Kämpfe der Gefangenen, die Haftsituation und Diskussionen. Es ist die einzige Zeitung zu den politischen und kämpfenden Gefangenen, die kontinuierlich BRD-weit seit nunmehr über einem Jahr erscheint. Zurzeit wird auf unterschiedlichen Ebenen eine massive Kriminalisierung des Angehörigeninfos betrieben. Unter anderem sind jetzt drei Verfahren gegen presserechtlich verantwortliche Redakteure anhängig. Ein Verfahren wird gerade im Gericht in Köln verhandelt, wo gestern der zweite und letzte Prozesstag war. Die Verfahren betreffen Beiträge von Gefangenen selbst und Texte der Angehörigen der politischen Gefangenen in der BRD. Jedes Mal geht es um Verunglimpfung, um sogenannte Verunglimpfung des Staates BRD, Paragraph 90a also. Die ersten beiden Verfahren laufen gegen die presserechtlich Verantwortliche für den Verlag, und das dritte Verfahren läuft auch gegen dich, Christiane. Du bist jetzt am Telefon. Heute war der zweite Prozesstag. Wie ist denn das Verfahren ausgegangen?
Ich bin freigesprochen worden, und zwar klar und deutlich. Selbst die Staatsanwaltschaft hat Freispruch beantragt.
Ja, die Staatsanwaltschaft, was hat die für eine Rolle gespielt? Warum hat sie denn deiner Einschätzung nach Freispruch beantragt? Und kannst du ein bisschen direkter ins Mikrofon sprechen, dann verstehen wir dich besser.
Ich bin jetzt nicht ganz sicher, warum die Staatsanwaltschaft den Freispruch beantragt hatte, und ich bin auch noch nicht ganz sicher, ob nicht die Behörde dann letzten Endes noch Berufung einlegt. Also dieser Staatsanwalt, der im Prozess vertreten war, hat jedenfalls Freispruch beantragt. Und zwar wegen nicht vorhandener subjektiver Schuld.
Welche Einschätzung hast du denn jetzt zu dem Urteil? Ist das jetzt ein Urteil lediglich von einem relativ unbedeutenden Amtsgericht oder ist das ein Schritt, ein juristischer Schritt Richtung Meinungsfreiheit gar?
Das ist im Moment noch schwer zu sagen, weil ich ja erstens das Urteil noch nicht schriftlich habe und deshalb die Begründung ja bisher auch nur mündlich gegeben wurde und weil zweitens auch immer noch nicht klar ist, was ich eben schon sagte, ob die Staatsanwaltschaft Köln nicht Berufung einlegt. Das ist, wie gesagt, nicht unbedingt wahrscheinlich, aber auch nicht auszuschließen. Wenn ich jetzt dennoch eine erste Wertung vornehmen will, dann scheint mir eigentlich bemerkenswert, die Bundesanwaltschaft hatte ja praktisch verlangt, dass Kritik an ihrer Politik unter Strafe gestellt werden muss, dann jedenfalls, wenn sie von Gefangenen oder Menschen, die jetzt den Gefangenen nahestehen oder ihre Forderungen unterstützen, geäußert wird. Es war ja angeklagt der Abdruck eines Briefes von Rolf Heißler vom März 1989, mit dem Rolf Heißler begründete, warum er in die Hungerstreikkette eintrifft und mit dem er die Bundesanwaltschaft scharf angegriffen hatte und ihre verfolgte harte Linie scharf angegriffen hatte. Und diese Kritik versuchte die Bundesanwaltschaft eben durch die Einleitung des Verfahrens zu unterdrücken. Dass die Bundesanwaltschaft versucht hat, Kritik an ihrer Politik unter Strafe zu stellen, ist eine äußerst weite Auslegung der ja sehr weit auslegbaren Repressionsparagraphen, zu denen der 90a gehört. Das Gericht ist nun diesem Ansinnen nicht gefolgt. Mir scheint, nach dem bisherigen Stand, dass es im Staatsapparat bzw. im Justizapparat auch Zweifel daran gibt, ob diese sehr weit gefassten Repressions- und Gesinnungsparagraphen überhaupt zulässig sind. In der mündlichen Begründung des Freispruchs hatte die Richterin klar und deutlich gesagt, dass sich der Paragraph 90a am Recht auf Pressefreiheit und Meinungsfreiheit messen lassen muss. Das steht im Widerspruch zu anderen Urteilen, die es in dieser Sache gibt. Das ist, wenn jetzt dieses Urteil Bestand hat, für die Bundesanwaltschaft und ihre exzessive Verfolgungswut sicherlich eine Niederlage. Aber wir dürfen ja nicht vergessen, dass zwei weitere 90a-Verfahren gegen das Info, und zwar beide betreffen sowohl Adelheid Hinrichsen von den Angehörigen, wie mich als verantwortliche Redakteurin, ja weiter im Hintergrund lauern. Ich glaube, wir haben einen ersten Erfolg erreicht, aber noch keinen entscheidenden Sieg.
Also die Zukunft des GNN-Verlages, also der Gesellschaft für Nachrichtenerfassung und Verbreitung, ist damit noch lange nicht gesichert.
Nein, wir haben vielmehr, also unsere Erfahrung ist, seit wir dieses Hungerstreik-Info herausgeben, heute Angehörigen-Info herausgeben und überhaupt auch in diesem politischen Spektrum verschiedene Sachen rausgegeben haben, werden wir mit Verfahren seitens der Bundesanwaltschaft überzogen. Das betrifft auch nicht nur das Angehörigen-Info, wir hatten noch ein weiteres Verfahren wegen einer Broschüre.
Die Termine für die anderen Verfahren sind aber noch nicht klar?
Nein, das Hauptverfahren ist noch nicht eröffnet und ich kämpfe auch eigentlich noch um Einstellung des Verfahrens, also beider Verfahren.
Ja, ich danke dir mal dann soweit. Ja?
Ja.
Okay.
Dankeschön.
Ciao. Ja, und jetzt noch ein Wort zum Info, zum Angehörigen-Info. Zu Beginn des Hungerstreiks 89 war die Notwendigkeit eines regelmäßigen Infos natürlich besonders dringlich und zum Glück bot sich zu diesem Zeitpunkt eben dieser Verlag, der GNN-Verlag, an, sodass es seit dem Zeitpunkt möglich war, während des Hungerstreiks 89 wöchentlich das Info rauszugeben. Es zeigte sich dann, dass das Info während des Hungerstreiks eine ganz wichtige Bedeutung hatte. Es wurde von vielen gelesen und sogar die offiziellen Medien holten sich da ihre Infos, soweit sie das nicht missbräuchlich getan haben. Es war auch für die Gefangenen einfach eine Möglichkeit und ist es weiterhin, wichtige Briefe einer breiten Öffentlichkeit zu vermitteln. Und daran hat sich eben nach dem Hungerstreik auch nichts geändert. Die Angehörigen wollen, dass die Gefangenen eine Plattform haben, auf der sie sich äußern können, da ja sonst jede politische Äußerung von den Gefangenen totgeschwiegen wird. Und außerdem wollen die Angehörigen natürlich über die jeweiligen Haftsituationen berichten und darüber hinaus wollen sie über die Kämpfe der politischen Gefangenen, vor allem in Westeuropa, berichten, wie zum Beispiel der Hungerstreik von Grapo und PGR in Spanien, der jetzt seit über 140 Tagen läuft und in Spanien weiterhin die Pressezensur herrscht. Musik.
Es folgt jetzt ein Beitrag über die Situation in Italien. Seit Ende letzten Jahres sind in Italien die Universitäten besetzt. Anlass dafür ist ein Gesetz zur Hochschulreform. Ursache ist aber die miserable Lage der Studis dort. Diese Kämpfe ziehen sich seit einigen Jahren durch Europa. Im Gegensatz zum Medienecho hier steht aber die Radikalität der Kämpfe dort, in Italien. Inzwischen scheint sich aber leider die Bewegung etwas tot zu laufen. Über die jetzige Situation haben wir ein Interview geführt mit Radio Onda Rossa.
Ich sage jetzt erstmal nochmal kurz was zu dem Anlass für das Ausbrechen der Besetzungsbewegung an Unis im Dezember. Dieser Anlass war ein Gesetzentwurf, das sogenannte Legge Roberti. Dieses sieht vor, einen weitgehenden Einfluss der Industrie auf die Forschung an Unis, vergleichbar mit der hiesigen Drittmittelforschung. Da sollen sogar Vertreter der Industrie dann in den Unigremien drin sitzen. Und zum anderen eine Hierarchisierung der Unis. Die sollen Studiengebühren selber festsetzen können. Und eventuell einen kürzeren Abschluss nach 2 Jahren, also für die Kopflanger halt, ne? Gut, im Dezember gab es dann erste Besetzungen im Süden von Italien. Das gab eine sehr schnelle Ausweitung dieser Besetzungsbewegung landesweit. Ende Januar traf sich die Bewegung dann auf einem nationalen Kongress in Palermo. Ende Februar war ein 2. Kongress in Florenz angesetzt. Dort gab es dann Ärger mit den Bürokraten von der PCI, Studiorganisation, die lediglich einen Delegierten treffen wollte, mit jeweils 4 Delegierten pro Fakultät. Inhaltlich wollten sie ihr Konzept von einem Studium für alle durchdrücken. Der Gegenvorschlag war eine breite Debatte der Bewegung über die anstehenden Probleme. Also keine Diskussion, die ausschließlich von den Delegierten geführt wurde. Im Endeffekt gab es dann 5 Tage Zoff um das Reglement, wer wie wann wozu sprechen darf, war also eher unfruchtbar, dieser Kongress.
Also wir haben jetzt unseren Genossen in Rom gefragt, was die Ergebnisse vom Kongress waren.
Also es gab dann nochmal als Schlussentscheidung des Kongress in Firenze war ein Mobilisierungsversuch. Das hieß also, wir wollen versuchen, uns auch mit anderen sozialen Kämpfen, die halt stattfinden hier in Italien, also das ist gegen die Privatisierung der Eisenbahn, gegen die Privatisierung der Schulen, weil die Schulen werden hier auch privatisiert. Die Schulen werden hier auch privatisiert.
Ja.
Dann Krankenhäuser werden zum Teil privatisiert.
Ja.
Das heißt also, es gibt neue spezielle Facheinheiten, auch hier in Rom an den Krankenhäusern, die verbunden sind mit der Uni, und da war der Versuch, auch die Bewegung zusammenzubringen und gleichzeitig auch zu sehen, wie weit ist die Bewegung noch in der Lage, überhaupt was zu machen, weil wenn du einfach 2-3 Monate was besetzt hast und irgendwie permanent am Produzieren bist, permanent am was am Machen bist, irgendwie innerhalb dieser besetzten Universitäten, ist einfach die Kraft raus.
Ja, ja, klar, klar.
Das war das eine, würde ich sagen, das eine Problem gewesen. Das andere Problem war, dass natürlich viele Leute sich auch nicht an den Besetzungen groß beteiligen konnten, weil also erstmal auch der Alltag, das ist überhaupt was auch in den Debatten in Firenze fast rausgefallen sind.
Ja.
Der Alltag, wie sieht der aus? Die meisten müssen arbeiten, kommen gar nicht aus Rom oder kommen gar nicht aus den eigentlichen Städten, wie Firenze oder aus Milano, sondern sie kommen halt oft aus dem Süden.
Ja.
Das heißt also, die finanzielle Unterstützung von den Leuten ist erstmal gar nicht gegeben. Es gibt keinen, wie in der Bundesrepublik, eine Art BAföG, oder ich meine, das gibt es ja in der Bundesrepublik auch nicht mehr.
Ja.
Aber es gibt überhaupt keine Unterstützung, das heißt, entweder die Eltern zahlen oder sie zahlen nicht.
Ja.
Und wenn sie nicht zahlen, heißt es, du musst ja unter ganz miesen Bedingungen halt arbeiten gehen. Also und völlig ungarantiert. Und die Uni ist halt fast wie in allen Städten im Zentrum der Stadt. Die Studis wohnen aber alle weit, weit, weit draußen.
Ja.
Außerhalb der Uni. Und außerhalb der Stadt fast, kannst du eigentlich sagen. Das heißt also, um dich auch an so einem Kampf zu beteiligen, hätte es bedeutet, dass die Uni hätte rausgehen müssen. Sie hätte rausgehen müssen, sie hätte in die Quartiere gehen müssen. Und das ist halt am Anfang überhaupt nicht geschehen. Also da gab es auch keine Debatte.
Ja.
Das heißt, irgendwann gab es den Kreis von Besetzern und Besetzerinnen, die drin waren. Und es gab irgendwann dann die Leute, die sich auch nicht mehr daran beteiligen konnten an den Kämpfen.
Ja. Jetzt Auswirkungen gehabt, also dieser Beschluss, das praktisch auszuweiten offene, breite Bewegung gegen die Privatisierung mit Krankenhäusern, mit Schulen und so weiter. Was für Auswirkungen hat es gehabt? Ist das Konzept tragfähig?
Also es gab schon vornherein, also schon Verbindungen auch zu den einzelnen COBAs, also zu diesen Basisgruppen innerhalb der Eisenbahn. Es gab Verbindungen zu den Krankenhäusern. Es gab die Verbindung auch zu den Lehrern, also gerade an den Schulen. Also einerseits muss auch bedenken, dass ja auch gleichzeitig die Schulen mitbesetzt worden sind hier in Italien, um auch eine Selbstverwaltung zu probieren, um einen eigenen Unterricht zu organisieren, um zu sagen, wir haben keinen Bock auf diesen autoritären Verhältnisse. Wir haben keine Lust auf das. Ein Grund war Wiedereinführung des Religionsunterrichts auch, ne? Was eigentlich seit 15 Jahren nicht mehr gang und gäbe ist hier in Italien.
Ja klar, unglaublich, ne?
Und deshalb, also das Problem war aber, dass eigentlich diese ganzen Auseinandersetzungen dazu eigentlich viel zu spät angelaufen sind. Und dass eigentlich dann in dem Punkt erst diskutiert worden ist, wo eigentlich die Bewegung zu müde war, um herauszugehen und zu sagen, wir machen was zusammen, wir organisieren was zusammen. Und im Endeffekt gab es dann eben das, was ich auch sagen wollte, diese Mobilisierungsversuche da rauszustoßen, dass das auch was in Firenze beschlossen worden ist. Dass halt zum Beispiel hier in Rom ist der Bahnhof blockiert worden, Napoli ist der Bahnhof blockiert worden, auch in Bari.
Ja.
Das sind aber vor allen Dingen, wo ich sagen würde, dass diese Reaktion oder diese Resonanz eigentlich nur mehr im Süden stattgefunden hat als im Norden, in den anderen Universitäten, weil da geht es auch gar nicht mehr um diese eigentlichen Debatten, Kulturdebatten, oder es geht nicht mehr groß darum, wie leben wir, was für eine, wie sind unsere Lebensbedingungen, weil die einfach anders aussehen im Norden als im Süden zum Beispiel. Deshalb sind auch immer mehr Aktivitäten im Süden gelaufen. Und um kurz noch was Aktuelles einzuwerfen, im Süden gibt es auch immer noch besetzte Räume. Es gibt auch Überlegungen, die Universitäten zum Teil wieder zu besetzen, während im Norden eigentlich, kannst du sagen, der Kampf abgewiesen ist für die Leute. Ne?
Die Bewegung ist also nicht nur durch eigene Fehler geschwächt und durch die Länge des ganzen Vorgangs, das Parlament zögert eine Entscheidung immer wieder hinaus, sondern eben auch durch die Spaltung von oben, die verschiedenen Spaltungen, zum Beispiel die Spaltung zwischen Nord- und Süditalien. Im Süden treibt die Leute einfach die Angst, völlig abgekoppelt zu werden durch die Hochschulreform. Außerdem die Spaltung der Studis durch ihre soziale Lage. Es gibt sehr viele Studis, die mehr jobben als studieren und deren Alltag sich durch den Streik überhaupt nicht oder kaum geändert hat. Außerdem noch die Spaltung durch die PGI. Da wurde ja vorhin schon was gesagt zur Rolle der PGI auf dem Kongress. Und jetzt habe ich zum Charakter der PGI nochmal ein Zitat von so einem bürgerlichen Wirrkopf, Herrn La Palombara. Die Kommunisten tragen längst erstklassige Maßanzüge, schreibt der Herr. Sie reden wie der freundliche Kreditberater unserer Bank an der Ecke. In Italien hat sich die Partito Comunista Italiano besonders in krisenhaften Situationen stets als verlässliche Stütze der demokratischen Institutionen erwiesen. Punkt.
Dementsprechend versucht die PCI, der Kritik an der völligen Unterordnung der Institution Uni unter die Bedürfnisse der Industrie die Spitze zu nehmen. Sie nimmt demgemäß eine vermittelnde Position ein. Nach bester Sozialdemokratenmanier schlägt sie vor, die Drittmittelforschung, wenn sie schon nicht verhindert werden kann, öffentlich kontrollierbar zu machen, außerdem eine gewisse marginale Mitbestimmung der Studis in den Gremien der Institution. Die PGI lehnt das Gesetz also nicht rundheraus ab, sondern modifiziert es einfach. Die Reaktion der übrigen Parteien ist im Moment so, dass sie einfach darauf abwartet, dass sich die Bewegung totläuft.
Als nächstes haben wir dann gefragt, was die Studis weitermachen wollen.
Das Problem ist halt eigentlich, ein wichtiges Kommunikationsmittel war der Fax und das Telefon, um auch die ganzen unterschiedlichen Gruppen zu koordinieren. Und was dann halt gelaufen ist, also ziemlich am Ende, wo die Bewegung also schon etwas schwächer war, haben die Universitätsleitung einfach Dinge abgeschaltet, ne?
Ah, ja.
Also haben wir einfach komplett alles lahmgelegt. Das ist natürlich total wichtig, wenn du dann keine Kommunikationsstruktur untereinander hast und Sachen nicht mehr absprechen kannst. Ne?
Ja, ja.
Und dementsprechend ist es halt auch schwer, also jetzt Debatten, die zum Beispiel in Rom laufen oder in Bari laufen oder in Palermo laufen oder sonst wo, miteinander zu verbinden. Das heißt, du musst auch wieder einen Apparat aufbauen, um dann wieder miteinander zu korrespondieren.
Ja.
Um das eventuell in die Gänge zu leiten, ist, glaube ich, was ich jetzt verstanden habe, irgendwann im Mai wieder eine nationale Vollversammlung geplant.
Ja.
Um zu sehen, wie weit ist es möglich, auch eine Wiederbesetzung oder eine Wiederbelebung der Bewegung zu organisieren.
Ja.
Zuletzt haben wir dann auch nach internationalen Reaktionen gefragt. Der Genosse hat uns bestätigt, dass in Griechenland und England Solidaritätsbesetzungen gelaufen sind, und außerdem wusste er noch weiteres zu erzählen.
Aber eins kann ich zum Beispiel sagen, es gibt ja die Bewegung auch in Spanien, ne?
Ja.
Und es gibt ja auch Ansätze, also diese Auseinandersetzung in Frankreich, ja, und vor allen Dingen in Österreich, mhm, weil diese Länder, also zumindest Österreich, will auch in die EG eintreten. Das heißt also, ja, es gab eine Absprache, europaweit die Hochschulen anzupassen. Das heißt, du wirst diese Gesetzgebung, wie sie in der Bundesrepublik ist oder wie sie in Italien eingeführt wird, mit einer noch größeren Entmündigung der Studis eigentlich, wird wahrscheinlich in Frankreich und Spanien genauso laufen.
Ah, ja.
Und das ist aber auch gerade, also ich habe nur gelesen, in Spanien gab es wohl auch die ersten kleinen Demonstrationen und Besetzungen auch in Madrid.
Ah, ja.
Also offensichtlich, dass es eine internationale Anpassung des Unisektors an die Bedürfnisse der Industrie gibt. Grob kann man wohl sagen, dass das Modell Deutschland europaweit durchgesetzt werden soll.
Ja.
Dies ist auch im Bewusstsein der Studis in Europa schon ziemlich klar, ne, wie die Kämpfe bezeigen, die sich aufeinander beziehen. Nur an den deutschen Studis scheint es ein bisschen vorbeigegangen zu sein, bis jetzt.
Am 18. Mai will die Regierung in Rom dann das Gesetz verabschieden. Wir werden darüber weiter berichten und planen nochmal eine längere Sendung vorher. Also hört rein bei RDL 102,3 MHz.
Ja, das Donnerstagsinfo und die Zeiteinteilung. Eine Internationalista steht schon wieder in der Tür und wartet auf ihre Sendung. Deswegen ganz schnell drei Veranstaltungshinweise. Das eine ist, es ist wieder Shell-Koordinationstreffen heute Abend um 20 Uhr im Infoladen. Da wird vorbereitet der 28. April, der Aktionstag gegen Shell. Und zu diesem Aktionstag und mit ein paar Informationen mehr zu Shell liegen auch an verschiedenen Stellen in der Stadt demnächst Flugblätter aus. Das zweite ist ein Hinweis auf eine Demo, die am 12. Mai in Frankfurt stattfindet. Die Demo steht unter dem Motto Nie wieder Deutschland, Demonstration gegen deutschen Nationalismus, gegen die Kolonialisierung Osteuropas und gegen die Annexion der DDR. Das dritte ist auch eine Demo, die findet am Samstag in Stuttgart statt, am 21. April, weg mit dem Ausländerinnengesetz. Beginn 9 Uhr Schlossplatz, hier in Freiburg ist um 6 Uhr Abfahrt für Leute, die mitgehen, auf dem Fauler Parkplatz. Aus dem Flugi vielleicht ein kurzer Ausschnitt noch. Im Falle von Asylbewerbern und Asylbewerberinnen hieß es bisher Arbeitsverbot für die ersten 5 Jahre des Aufenthalts. Dies bedeutete für die Betroffenen unfreiwillige Abhängigkeit von Sozial- und Wohnungsämtern, ständiger psychischer Druck in der Öffentlichkeit, als faul und Schmarotzer beschimpft zu werden, erzwungene Untätigkeit bis zur Verzweiflung. Nach dem neuen Ausländerinnengesetz sollen die Grenzen für Flüchtlinge endgültig dicht gemacht werden. Wer dennoch kommt oder bereits hier ist, wird durch Zwangsarbeit und andere Repressalien bis zu seiner in den meisten Fällen folgenden Abschiebung unter Druck gesetzt. Das war das Donnerstagsinfo. Tschüss, wir bedanken uns für eure zahlreichen Anrufe. Bis demnächst.
Das politische Tagesinfo
vom Radio Dreieckland aus Freiburg.